Und dann haben mich aber die Erkrankungen und andere Lebensereignisse richtig so entgleisen lassen. Und dann gab es so einen Moment, wo ich merkte, ich freue mich nicht mehr darauf, wieder zu arbeiten. Und ich habe fast sowas wie eine Panikattacke bekommen. Und dann habe ich dir im Vorgespräch erzählt, mit einer Freundin telefoniert, die mich auch schon sehr lange kennt, die auch meinen Weg kennt. Und die hat mich dann mal so richtig ein bisschen bei den Hörnern gepackt. Und die hat gesagt, Elmar, so geht's nicht weiter. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen aus radikaler Selbstliebe.
Hallo und herzlich willkommen beim Healthy High Performance Podcast. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Unternehmerin und Mama von 2 Kindern. Hier geht es um eine neue Art von Erfolg und Leben. Ambitioniert und gesund. Ohne Hustle, ohne Burnout, dafür mit viel Erfüllung. In diesem Podcast teile ich medizinisches und unternehmerisches Know-how mit dir, zeige echte Insights aus dem Business-Alltag und teile Gespräche mit inspirierenden Menschen. Für gesunde High Performance, für Menschen, die Großes bewegen wollen, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Denn hier gilt ein Credo: We create fast, but live slow. Herzlich willkommen und los geht's mit dieser Episode. Schön, dass du heute zu dieser Podcast-Episode wieder mit dabei bist. Für diejenigen unter euch, die den Podcast schon länger hören, denen ist es wahrscheinlich sofort aufgefallen, es gibt ein neues Intro und später auch ein neues Outro. Ich habe eine neue Musik reingebracht und das Ganze auch wieder einmal neu eingesprochen, denn mir ist es natürlich wichtig, dass du sofort greifen kannst, um was es hier geht. Und das ist natürlich die gesunde High Performance. Und die können wir aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und heute habe ich dafür einen wahnsinnig spannenden Interviewgast für euch, mit dem wir wirklich, wirklich tief reingehen, was gesunde High Performance wirklich bedeutet, warum wir häufig so stark eigentlich in der Performance im Hustle bleiben und was da auf Nervensystemebene und auf der Ebene unserer inneren Antreiber dahinter stecken kann. Mein Gast heute ist Dr. Elmar Battenberg. Elmar ist Arzt, Psychotherapeut und Coach und er wohnt in Lübeck. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für psychosomatische Medizin. Er hat ganz viele Zusatzbezeichnungen, unter anderem die Naturheilverfahren, Ernährungsmedizin und die Psychotherapie. Das heißt, er weiß, von was er spricht, nicht nur von der fachlichen Ebene, sondern auch durch seine persönliche Geschichte kann er hier ganz, ganz viele spannende Punkte hineinbringen. Ich kenne Elmar schon lange und was mich immer wieder bei ihm fasziniert und begeistert, ist, dass er uns wirklich so gut mitnehmen kann und diese ja manchmal doch sehr komplex anmutenden Zusammenhänge unserer Psyche, des Nervensystems, des Körpers so gut auf den Punkt bringen kann, dass wir wirklich für uns nicht nur verstehen, um was es geht, sondern auch in die Umsetzung kommen können. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast-Interview. Du wirst erfahren, wie wir hier für uns ganz persönlich besser unterscheiden können, wann sind wir in einem Hustle und wann sind wir wirklich in einem gesunden Flow oder in unserer gesunden High Performance, welche äußeren und inneren Umstände begünstigen entweder den einen oder den anderen Zustand und vor allem ganz wichtig, was können wir machen, wenn wir für uns in unserem Leben an einen Punkt kommen, an dem wir merken, so möchte ich nicht weitermachen und hier liegen Muster, Prägungen, Themen dahinter, die tief gehen und die ich für mich einmal angehen möchte. Elmar und ich sprechen ganz ehrlich und offen über dieses Thema und Elmar wird dir ganz viele spannende Insights mitgeben, nicht nur aus seinem eigenen Leben, sondern natürlich auch aus seiner Profession und der Zusammenarbeit mit ganz vielen PatientInnen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo lieber Elmar, herzlich willkommen im Healthy High Performance Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, liebe Jana, ich freue mich auch sehr, dass wir uns mal wiedersehen und dass ich die große Ehre auf Freude habe, mit hier Gast sein zu dürfen. Und ich freue mich enorm auf die Dreiviertelstunde oder Stunde, die jetzt vor uns liegt.
Ja, ich auch. Und wir haben es gerade im Vorgespräch schon besprochen. Wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen und gehört und dann ist es ja immer eine große Freude, vor allem auf der persönlichen Ebene zu sehen, wie entwickelt man sich weiter, was ist jetzt gerade wichtig im Leben. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut, ich glaube, das letzte Mal, dass wir wirklich in einem Call Kontakt hatten, ist schon über 2 Jahre her.
Ja, über 2 Jahre. Aber wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, ne?
Wir kennen uns schon ein paar Jahre, genau. Deshalb würde mich natürlich interessieren, wer ist der Elmar, der heute vor uns sitzt, im Vergleich zu dem, den ich das letzte Mal vor 2 Jahren gesprochen habe?
Also da habe ich sofort gerade gedacht, als du nochmal den Namen von deinem Podcast gesagt hast, Healthy High Performance, da habe ich gerade sofort gedacht, also vor ein paar Jahren, da war ich ein bisschen mehr unhealthy und ein bisschen mehr High Performer und jetzt performe ich ein bisschen weniger. Oder vielleicht, ich überdrehe nicht mehr im roten Bereich. Und ich bin healthier, ich fühle mich wohler und gesünder. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen geändert. Aber als ich den Namen gehört habe, ich dachte, ja, das ist so eine Veränderung gerade.
Das höre ich natürlich sehr gern aus der Performance raus und mehr in die Gesundheit. Und natürlich kann man da sagen, Mensch, mit deinem Background, ja, da hast du ja so viel Know-how dazu. Und mich interessiert dann natürlich immer, wenn wir Dinge fachlich machen und dann für uns aber selber auf den Weg gehen, dass wir merken, hey, wir gehen aus dem einen Bereich raus, also aus der Performance, mehr in die Gesundheit rein. Hat dir hier vor allem dein Fachwissen genützt, auch diesen Switch zu machen? Oder hat das Leben dir ganz andere Dinge gegeben, um dir zu zeigen, okay, Elmar, jetzt dürfen wir hier mal einen Wechsel einläuten?
Also Wissen kann man ja viel. Man kann sich ganz viel aneignen über Bücher, über YouTube-Channels, über Masterclasses, über Podcasts. Und da kann man wirklich viel lernen, auch mit ChatGPT über das Thema Erschöpfung, Gesundheit, Performance. Aber letztendlich geht es ja um die Frage, verkörper ich das auch? Also um die Frage, spüre ich das selber für mich? Gehe ich mit mir selber so um, wie ich mit anderen umgehen würde? Wie denke ich über mich? Und da hat mir mein Wissen natürlich ein bisschen geholfen, um manche Veränderungen, um manche Prozesse der letzten Jahre einordnen zu können. Aber am ehesten habe ich es geschafft durch gute Beziehungen. Also, dass ich nicht alleine war. Ich habe dir das ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt. In den letzten Jahren sind einige Dinge passiert. Also, ich habe 2 OPs hinter mir gehabt, die mich ganz schön aus den Socken gehauen haben, die mich vielleicht auch konfrontiert haben mit so ganz existenziellen Fragen, auch nochmal mit so meiner Vergangenheit. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann den Job, den ich bisher ausgeübt habe, den kann ich nicht weiter ausüben. Und was war mein Job? Ich hatte eine ärztliche Psychotherapiepraxis. Und die war toll. Die ganz tolle Klienten hatte ich da und es hat mir größtenteils auch Spaß bereitet. Und dann haben mich aber die Erkrankungen und andere Lebensereignisse richtig so entgleisen lassen. Und dann gab es so einen Moment, wo ich merkte, ich freue mich nicht mehr darauf, wieder zu arbeiten. Und ich habe fast sowas wie eine Panikattacke bekommen. Und dann habe ich dir im Vorgespräch erzählt, mit einer Freundin telefoniert, die mich auch schon sehr lange kennt, die auch meinen Weg kennt. Und die hat mich dann mal so richtig ein bisschen bei den Hörnern gepackt. Und die hat gesagt, Elmar, so geht's nicht weiter. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen aus radikaler Selbstliebe. Das heißt, sie hat mir etwas gesagt, wie so stellvertretend, was mir eigentlich mein Körper oder mein Nervensystem oder mein Geist vielleicht schon lange gesagt haben. Und dass ich das auch von außen nochmal hörte, das war so der Zündfunken, um wirklich was zu ändern. Und das kann ich ja schon mal sagen, ich bereue das nicht. Also es war wirklich ein Einschnitt und das war ja auch nicht unbedingt auf Null abbremsen, sondern es war wirklich einen stark anderen Weg einschlagen. Einen stark anderen Weg einschlagen, der deutlich mehr an meiner Körperwahrheit orientiert war, zum Beispiel. Mhm. Deutlich mehr orientiert an dem, woran ich auch noch mehr Freude habe, was ich ausprobieren möchte. Und ich bereue das nicht.
Das ist schön. Das ist schön, dass du es nicht bereust. Und wir gehen da sicher gleich nochmal weiter rein. Aber du hast ja am Anfang auch gesagt, mehr Performance, ja, vor ein paar Jahren. Und das ist was, was ich bei sehr vielen Menschen beobachte und du wahrscheinlich in deiner Arbeit auch, dass diese Performance ja ganz oft genau das ist. Es ist so eine Show nach außen. Wir funktionieren, ja, the show must go on. Es ist auch irgendwo so dieser Hustle und genau wie du sagst, wir sind gar nicht mehr in unserem Körper, sondern wir sind so getrieben, um nach außen entweder ein Bild aufrechtzuerhalten oder in unserer Funktion einfach immer weiterzumachen. Und das ist ja letztendlich das, was du jetzt auf deine ganz individuelle Art und Weise beschrieben hast, aber was viele Menschen irgendwann an so einen Wendepunkt bringt. Was steckt da aus deiner Sicht dahinter? Weil es sind ja genau wie du alle Menschen an sich sehr intelligent und sehr schlau und können das aus der Vogelperspektive eigentlich sehen. Hey, das, was ich da mache, ist ja purer Wahnsinn.
Ja.
Warum sind wir so getrieben? Warum machen wir so eine Show? Und warum schaffen wir es oft nicht, ohne so einen Wendepunkt oder so ein Telefongespräch, wie du das mit deiner Freundin beschreibst, wirklich innezuhalten und zu sagen, Moment mal, jetzt muss es anders gehen?
Ich würde das so von zwei Perspektiven was darüber sagen. Einmal so aus meiner ganz subjektiven Perspektive und dann vielleicht noch so ein bisschen aus so einer vielleicht Art psychotherapeutischen Perspektive. Und ich fange mal mit der subjektiven Perspektive an. Als du das gerade erzählt hast mit dem High Performen, da musste ich sofort denken an das Jahr 2015. Und in 2015 habe ich nämlich meinen zweiten Facharzttitel gemacht. Und das war natürlich etwas, auf das ich stolz war und auf das ich immer noch stolz bin. Und vorher habe ich aber gedacht, nach dem Motto, ja, ich bin getrieben, ich bin leistungsorientiert, das merke ich auch, dass ich mich überfordere. Und mir war aber ganz klar, wenn ich den zweiten Facharzttitel habe, dann habe ich es geschafft. Dann fällt alles von mir ab und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Guess what? Es war nicht der Fall. Beziehungsweise,
ja.
Kurz, es war ungefähr so, als ob es so etwas in mir kurz beruhigt hätte oder kurz zufriedengestellt hätte und dann ging so was Nagendes weiter. Und deswegen, als du gesagt hast, nach außen funktionieren, da habe ich gedacht, ja, das ist richtig, aber ich habe es bei meinen Klienten erlebt und vor allem auch bei mir, dass man irgendwie auch nach innen funktioniert. Also was meine ich damit? Ich erzähle das mal, das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt. Wenn Klienten zu mir in die Praxis kommen, dann kommen die ja durchaus manchmal auch mit Erschöpfungssymptomen oder mit Depressionen oder etwas anderem. Und dann wird in allermeisten Fällen erstmal von äußeren Belastungsfaktoren berichtet. Und das ist auch völlig legitim, das ist auch richtig. Wenn man zum Beispiel Beruf hat, plus Familie, Kinder, Haus und so weiter, das sind ja auch massive Belastungsfaktoren. Und dann habe ich meinen Klienten also mit so einem liebevollen Zwinkersmiley gesagt, naja, wir machen einfach mal rein hypothetisch so, als ob das Leben, was sie führen, als ob das, was in ihrem Leben passiert, auch was mit ihnen selber zu tun hat.
Können die Leute das greifen in der Situation?
Ja, die Leute können das schon greifen, weil das ist da keine Schuldzuweisung.
Ja.
Ich sag ja nicht, die Situation, in der du bist, deine Erschöpfung, die hast du selber verbockt. Hast dich selber in die Scheiße geritten. Das sage ich ja nicht, überhaupt gar nicht. Aber jeder Mensch weiß natürlich, dass das Leben, was man führt, was mit einem selber zu tun hat. Das heißt, wir kommen auf so eine leicht humorvolle Art und Weise auf die Frage, warum ist das überhaupt so? Und was hat das mit mir zu tun? Also da habe ich mich ja auch irgendwann gefragt, wie kommt denn das eigentlich? Da habe ich so eine tolle zweite Facharztprüfung gemacht. Und dann bin ich irgendwie 2-3 Monate so ein bisschen gechillt und dann passiert innerlich wieder etwas. Und ich versuche dieses Innerliche, was da passiert, mal so nachzumachen, so eine Anstrengung irgendwie. Oder ich hatte mal irgendwann so ein Bild wie so ein Schiffsdiesel. Wum, 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 wum. Das ging dann wieder los. Und natürlich kann ich schauen, ja, da ist das Krankenhaus und Entlassungsberichte und Neuaufnahmen, also als Mediziner. Oder später in der Praxis die vielen Klienten, die anrufen. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja auch Faktoren in uns drin. Vielleicht so Anlagefaktoren, die uns da reinbringen. Wie denkst du darüber?
Ich sehe das ähnlich wie du und mir kam gerade ganz spontan in den Kopf. Halten wir uns oft dann auch mit diesen äußeren Belastungsfaktoren unbewusst sehr busy, also sehr beschäftigt, um nicht nach innen schauen zu müssen, weil das vielleicht unangenehm ist oder wir ein bisschen Sorge haben, was kann da auf uns zukommen? Oder ist es in den Situationen gar nicht so greifbar, weil wir wirklich einfach versuchen, wie hast du gesagt, wie dieser Motor, wum, 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 da weiter zu gehen?
In den Situationen ist es wahrscheinlich nicht greifbar.
Ja.
Also du kennst es ja vielleicht aus der medizinischen Arbeit, es sind ja nicht alles Ärzte, die zuhören, aber ich kann einfach mal sagen, in der Arbeit im Krankenhaus ist es oftmals noch notwendig, den Kontakt zu sich selber aufzugeben, sich selbst, das eigene Gefühl, den eigenen Körper wie zu verlassen, um überhaupt arbeiten zu können. Warum ist das so, wenn ich mich wirklich spüren würde? Zum Beispiel, wenn ich 7 Stunden am OP-Tisch stehe, dann wird ja irgendwann von meinem Körper das Signal kommen, hier ist aber mein Ende Gelände. Will ich nicht mehr. Geh weg. So. Und das sind ja alles Signale oder Empfindungen, die mir gar nicht helfen in dem Moment, weil dann könnte ich nicht weiterarbeiten. Das heißt, in akuten Belastungssituationen ist es ja durchaus auch sinnvoll. Ne? Also wenn wir heute sprechen über all das, was ist das vielleicht in mir? Was sind das für bewusste oder unbewusste Elemente und Faktoren meiner Persönlichkeit? Dann sprechen wir nicht darüber, was verkehrt läuft, sondern wir sprechen darüber, dass wir diese Eigenschaften aus guten Gründen haben. Und dass uns diese Eigenschaften an vielen Bereichen im Leben bestimmt schon weitergeholfen haben. Deswegen, wenn wir das mal nicht mitschneiden, wie es uns geht oder was in uns vorgeht, wenn wir gerade am Hasseln sind, wie man das heutzutage nennt, ist das völlig okay. Es hat halt auf Dauer total Nachteile. Und auf Dauer würde ich sagen, es ist total wichtig, mit einem Auge immer in uns selbst reinzugucken. Und ja, ich habe mich damit auch irgendwann befassen müssen, mit der Frage, was hat mein Leben, was ich da erlebe, mit mir selber zu tun? Und dann bin ich auf die Dinge getroffen, die, man könnte vielleicht sagen, mich innerlich antreiben. Die also dafür sorgen, dass ich überhaupt in solche Arbeitsverhältnisse reingekommen bin, zum Beispiel. Meinst du das so ungefähr?
Ja, absolut. Absolut so in die Richtung. Weil ich gebe dir komplett recht. Ne? Ich sage auch immer, das Leben muss jetzt nicht in Watte gepackt sein und alles easy peasy und es darf bloß kein bisschen Stress da sein, sondern es geht ja mehr darum, genau wie du sagst, diese Phasen dürfen da sein. Dann muss ich aber in Anführungsstrichen auch gesund genug sein, resilient genug mit denen umzugehen und danach wieder in die Entspannung, da wieder aussteigen. Und das, was du sagst mit dem Inneren, ich glaube, das ist ein spannender Punkt für alle, die zuhören. Denn die äußeren Belastungsfaktoren, die sind ja oft greifbar oder wir können vordergründig welche benennen, sagen wir es mal so. Na, es ist mein Job, es ist der Chef, es ist die familiäre Situation. Also da kommt ja ganz, ganz viel. Aber wie greife ich denn das Innere, wenn ich in diesem Funktionieren bin und genau wie du sagst, ich gehe ja raus aus meinem Körper, ne? Sonst könnte ich das ja nicht mehr so machen. Wie komme ich denn an den Punkt, dass ich überhaupt sehe, was da in mir vorgeht, um dann anknüpfen zu können, was mich von innen antreibt?
Ich würde sagen, dafür braucht es wieder das, was ich vorhin benannt habe, nämlich Beziehungen. Es braucht Beziehungen in Form von anderen Menschen, die einem was zurückmelden. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe auch eine Kollegin in meinem Freundeskreis, die eine High-Performerin ist. Sie hat in einer großen Klinik eine Leitungsfunktion und sie macht das alles ganz hervorragend. Offensichtlich geht es ihr körperlich nicht gut damit. Also sie wird krank darunter. Und weil wir befreundet sind, haben wir natürlich viel Kontakt miteinander und dann sage ich ihr manchmal sowas wie, nimm dir mal einen Tag frei oder wenn du krank bist, bleib doch mal zu Hause. Und spannend ist, was dann zurückkommt als Antwort.
Was kommt zurück?
Zum Beispiel, das geht nicht.
Ja.
Oder das darf ich nicht. Oder was ist denn dann mit meinen Patienten? Und da sind wir ja ganz dicht dran. Wir sind ja ganz dicht dran. Also man könnte sich ja fragen, also wieso löst denn eigentlich eine gesunde Grenze zu setzen, auf den eigenen Körper zu hören, bei sich zu bleiben? Warum löst sowas zum Beispiel Schuld- und Versagensgefühle aus? Warum habe ich da überhaupt so etwas wie einen, wir nennen das Loyalitätskonflikt? Also warum stehe ich da zwischen den Stühlen? Soll ich auf mich achten oder auf den Klienten? Wie komme ich da drauf, dass sich ein Patient im Stich gelassen fühlt, wenn ich mal krank mit Fieber zu Hause bleibe? Das ist doch spannend, oder?
Das ist super spannend und ich glaube, das können viele Menschen in anderen Bereichen komplett auch unterschreiben. Ja, das geht nicht, ich kann nicht, was passiert denn dann mit?
Oder zum Beispiel auch, das schaffe ich schon.
So schlimm ist es ja noch nicht.
So schlimm ist es nicht, genau. Also es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel Schuldgefühle oder das Gefühl, bedingungslos loyal sein zu müssen.
Ja.
Das heißt sozusagen, der Blick auf den anderen ist wichtiger als der Blick auf mich. Klammer auf, weil wenn ich auf mich schauen würde, da würde ich vielleicht auch Gefühle entdecken und Erinnerungen, die ich gar nicht sehen wollen würde, Klammer zu. Oder, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, vielleicht ohne, dass man es merkt, stabilisiert man ein bisschen seinen Selbstwert darüber. Mit der besagten Freundin war es so, da haben wir auch darüber gesprochen, ob sie einfach mal ein paar Tage zu Hause bleibt, und hat sie gesagt, ja, wenn ich an die Arbeit gehe, das dankt einem keiner. Und dann habe ich gedacht, okay, es geht also auch ganz viel um das Thema Wertschätzung und Anerkennung bekommen.
Ja, das ist spannend. Siehst du hier einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Und ich weiß, wir gehen jetzt ein bisschen ins Pauschale hinein, dass bei Frauen mehr das Thema, wer kümmert sich dann um die Patienten oder um die Kinder oder etc. Und bei Männern mehr das Thema, ich muss doch stark sein und das alles unter Kontrolle haben. Oder siehst du das aus deiner Erfahrung, dass das komplett individuell ist und da keine Stereotypen, Muster mit reinspielen?
Ich überlege gerade, das, was du gesagt hast, ich darf den anderen ja nicht im Stich lassen und ich muss stark sein, also Frauen versus Männer, habe ich gedacht, das ist ja fast dasselbe. Das ist fast derselbe Aufguss oder fast dieselbe innere Not, aber vielleicht ein bisschen anders nach außen ausgedrückt. Mhm. Also vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Stärke und eher so ein bisschen in Richtung Versorgung. Aber die Wurzel dahinter, habe ich gerade gedacht, ist wahrscheinlich ähnlich. Ist, oder sagen wir es mal so rum, die Prägungen sind vielleicht nicht ähnlich, aber es geht um ähnliche Themen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel um das Thema Beziehung im Sinne von, darf ich in einer Beziehung auch zum Klienten auf mich achten? Mhm. Es geht um die Themen Loyalität, es geht um die Themen Selbstwert. Das sind ja immer so die ganz zentralen Themen, um die sich dann dreht, wenn man jetzt wirklich tief reinschaut. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das so ein bisschen unterschiedlich geprägt ist und deswegen nach außen hin anders wirkt. Ich habe mich erst letztens unterhalten mit einer guten Freundin, die sagt, sie erlebt das auch so, dass die automatisch die Care-Arbeit, so hat sie das genannt, die bleibt eher an ihr hängen. Das ist so ein bisschen so ein Stereotyp. Das ist heute wenn ein Paar Kinder bekommt, dass ja die Frau häufig eher so die Care-Arbeit übernimmt. Ich glaube, da gibt es schon ähnliche Prägungen.
Absolut. Aber was ich so spannend finde, dass du sagst, die Wurzel, ne, wenn wir tief, tief reinschauen, ist dann wiederum sehr ähnlich oder vielleicht sogar gleich. Und dass das wirklich mit diesen tiefen inneren Themen zusammenhängt. Ja, eben wie du sagst, Selbstwert, Loyalität. Welche weiteren Wurzelthemen siehst du, die da oft dahinter stecken, oder hast du auch bei deinen PatientInnen erlebt?
Das sind schon ziemlich die Wurzeln. Ich würde vielleicht höchstens vorschlagen, dass ich wie so beispielhaft das vielleicht so ein bisschen an mir runterrattere.
Ja, gerne.
Ich habe mich natürlich auch irgendwann gefragt, wie kommt denn das eigentlich, dass mein Leben so läuft, wie es läuft? Warum ist das so? Das ist ja nicht einfach so Gott gegeben. Ich stelle mir immer vor, wenn ich an den Zeitpunkt meiner Geburt zurückreisen würde. Und der kleine Elmar, der würde frisch geboren in der Wiege liegen und angenommen, der könnte schon sprechen. Ich würde den fragen, na und, was steht an, worauf hast du Lust? Der würde mir der frisch geborene Elmar ja nicht sagen, ich muss jetzt mal dringend für die Facharztprüfung lernen. Oder ich muss noch ein paar Briefe schreiben. Oder ich muss mal richtig ranklotzen. Oder was, ich darf doch keine Wünsche haben, wie geht's dir denn? Das würden ja frisch geborene Kinder nicht sagen. Das heißt, zwischen meiner Geburt und 30. Januar 2026, da ist irgendwas passiert. Man könnte sagen, auf die Festplatte ist irgendeine Programmierung draufgekommen. Und dann kann man gucken, was sind das denn für Programmierungen? So, und ich kenne zum Beispiel so eine Programmierung, dass ich nur dann in Verbindung bleibe mit anderen, dass also die Beziehung nur dann hält und sicher ist, wenn ich mich ganz stark auf das Wohlergehen und auf die Gefühle, die Emotionen des anderen Menschen einstelle. Mhm. Wenn ich also ganz fein scanne und vorausahne, wie es dem wohl geht, dann bleibt das halbwegs safe. So, und das ist natürlich ein bisschen tragisch auch, aber ich habe es später auch irgendwie in was Gutes gemünzt, ich bin Psychotherapeut geworden.
Wo das ja eine Superpower ist, oder?
Genau, dafür ist es ein absolut. In begrenzten Bedingungen.
In Markt natürlich,
genau.
Ja klar.
Aber es ist eine Fähigkeit, die man da gut brauchen kann. Also Bindung und Beziehung ist einfach ein total wichtiges Thema.
Ja.
Nächstes Thema natürlich Selbstwert. Bei meiner Oma war das so, das Küsschen und die Schokolade habe ich bekommen, ganz egal, wie es mir ging. Und Wärme und Liebe und Anerkennung seitens meiner Eltern, Das gab es fast überhaupt gar nicht und wenn, tatsächlich nur für Höchstleistung. Und was ist das Problem daran? Du hast ja gerade selber gesagt, das Leben soll nicht völlig stressfrei sein. Und derselben Meinung bin ich auch. Ich sage auch immer, man darf ruhig mal die Pobacken zusammenkneifen, aber dann doch bitte für Dinge, die ich auch wirklich will. Und für Dinge, die auch zu mir passen.
Ja.
Und wenn du aber so geprägt bist, dass sozusagen deine Interessen nicht so zählen oder nicht so beantwortet werden oder nicht so gefördert werden und es gibt Anerkennung und Lob oder Schmerzvermeidung, wie man das nennen möchte, für einen bestimmten Punkt im Leben, nämlich, was weiß ich, in der Oberstufe 15 Punkte zu schreiben in Mathe, dann passiert etwas. Dann prägt sich das, ohne dass wir das merken, ein. Das prägt sich in die Gefühle ein, das prägt sich, das weiß man, in die Gehirnstrukturen ein. Und das prägt sich in etwas ein, was man heutzutage das Nervensystem nennt. Das heißt, ich gehe ins Leben hinaus mit einer bestimmten Programmierung vom Nervensystem. Das heißt, ich habe irgendwie gelernt, durch manche Dinge, die ich tue, zum Beispiel Leistung bringen, zum Beispiel mich selber nicht spüren, zum Beispiel auf den anderen achten, dadurch erfahre ich Sicherheit. Oder dadurch erfahre ich Kontrolle. Oder dadurch erfahre ich Freude und Wertschätzung. Und das ist die Programmierung, mit der ich raus ins Leben gehe.
Und wenn du mit dieser, oder wenn wir alle mit unseren Programmierungen unterwegs sind, kann man das dann auch so beschreiben, dass wir dann dadurch natürlich die Welt sehen? Also dass der Test in Mathe, Oberstufe, die 15 Punkte, dann quasi überall auf einen lauern und man sich dadurch dann weiterhin, obwohl die Situation eigentlich nicht mehr da ist, immer wieder die Beweise schafft, guck mal, wenn ich das mache, dann passt's.
Absolut. Ich bringe das mal in einem ganz anderen Beispiel. Ich habe mir vor ein paar Jahren für meine Praxis, habe ich mir ein Geschäftsauto gekauft. Und ich wollte unbedingt ein ganz bestimmtes Modell haben und dann habe ich mich beim Händler damit beschäftigt und habe mir die Prospekte hoch und runter durchgelesen. Und dann bin ich ein paar Tage später durch Lübeck spaziert. Und du wirst nicht glauben, wie häufig ich genau dieses Auto gesehen habe. So. Das heißt, ich bin irgendwie, wir würden sagen, geprimed. Also geprimed heißt, ich bin so wie vorgeprägt. Oder meine Antennen, die schlagen in so eine Richtung aus, wie so eine Wünschelrute, die zeigt genau das und das an. Und wenn ich geprägt bin, zum Beispiel, ich sag mal jetzt das Beispiel, angenommen, ich kriege Schulterklopfen für 15 Punkte, bei 13 und 14 Punkten noch ein Schmunzler und darunter wird's doof gefunden. Dann ist es ja logisch, dass mein Nervensystem, ich meine wirklich die Hirnstrukturen, ne, das ist ja nicht, dass man sich einfach nur dumm anstellt, wenn das später passiert, sondern man ist wirklich so geprägt. Dann suche ich natürlich automatisch genau diese Situationen auf, wo ich das wieder erfahre. Weil das Nervensystem Gewohnheit liebt. Ich erschaffe mir logischerweise in meinem Leben immer wieder Situationen, die sich bekannt anfühlen.
Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, es ist nicht so, dass ich egal auf welche Situation mit diesem Programm reagiere, sondern effektiv schaffe oder suche ich mir auch Situationen, die genau diese Antwort erfordern.
Ob das nun suchen ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest gelernt, ja, ich bin leistungsfähig, ich bin eine Ärztin, ich bin auch kompetent, ich weiß, man muss auch mal die Pobacken zusammenkneifen in dem Job, aber ich bin auch wirklich bei mir. So, und mit diesem Mindset würdest du zum Beispiel in irgendeiner Uniklinik anfangen auf der Inneren. Und ich kenne Kollegen, die das gemacht haben und die sind nach 3 Monaten wieder gegangen. Weil sie gesagt haben, Leute, mit mir nicht. Oder die haben dann gesundheitliche Probleme bekommen, haben sich krank gemeldet und sind dann weggegangen. Und andere bleiben länger da. Die bleiben nicht 3 Monate, die bleiben vielleicht 3 Jahre oder 13 Jahre, machen dann Oberarzt und so weiter. Und die schimpfen ja vielleicht auch auf die Arbeitsbedingungen.
Ja.
Aber die sagen häufig ja auch, entweder es geht nicht anders oder ich schaff das, wer soll's denn sonst machen und so weiter. Und da ist kein besser oder schlechter. Es geht nicht darum, dass man überall sofort alles hinwerfen soll, wenn es nicht passt. Aber das ist so ein Beispiel, dass man natürlich je nach, man sucht sich so sein Habitat. Ja. Je nachdem ein bisschen, wie man, und es sind bei Partnerschaften ist es ja genauso.
Ja.
Vielleicht, weil ich mich dann eben von anderen Dingen wie angezogen fühle. Bei der Partnerschaft kennt man das ja total. Da nimmt man das ein bisschen anders, nennt man das Bindungstypen. Und da weiß man ja, dass man, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, je nachdem, wie man geprägt ist in puncto Bindung und Beziehung, einen unterschiedlichen Menschentyp körperlich anziehend findet. Und da geht es nicht nur ums, da geht's nicht um das Optische, sondern eher um das Verhalten.
Also auch wieder das, was ich kenne, zieht mich an, egal wie gut es mir tut. Jetzt ein bisschen platt gesagt.
Ich habe das ja früher manchmal gehört, dass Leute mir gesagt haben, Elmar, arbeite mal weniger oder warum machst du den Dienst noch? Oder guck mal, du siehst da krank und unausgeschlafen aus. Und ich würde sagen, so ein bisschen ging das links rein und rechts raus. Das habe ich nicht wirklich festgehalten, weil in dem Moment, wo ich es festgehalten hätte, hätte ich ja sagen müssen, oh, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ich halte mal inne. Und dann, wenn ich innegehalten hätte, hätte ich gemerkt, ich bin zum Beispiel erschöpft. Ich tue was, was ich gar nicht will. Ich bin vielleicht in Not. Ich mache das nur, damit ich mich halbwegs okay fühle als Mediziner und so weiter. Und das wäre ja sehr unangenehm gewesen. Das wäre vielleicht schambesetzt gewesen oder hätte Ängste ausgelöst. Deswegen habe ich erstmal viel gemacht, um das gar nicht zu checken. Da bin ich so ein bisschen drüber hinweggegangen.
Wie kommt das Thema Scham dort mit rein?
Also Scham ist ja ein ganz, ganz essentielles Gefühl. Eins von den ganzen wesentlichen menschlichen Grundgefühlen. Scham ist ein Gefühl, welches hochkommt, wenn man Sorge hat vor, ich nenne das mal vor Entwertung, vor Ablehnung, vor Abwertung. Und wie ich ja vorhin schon erzählt habe, natürlich geht es auch darum, dass man sich tatsächlich fragt, was denken denn die anderen? Wie ist mein Oberarzt zufrieden mit der Arbeit, die ich gerade mache? Aber mindestens genauso wichtig sind die Bewertungssysteme, die ich innerlich habe. Also vielleicht kennst du das ja oder vielleicht kennen das auch manche Hörer. Man erzählt etwas, was einem sehr unangenehm ist. Und dann sagt das Gegenüber, ach, dafür musst du dich doch nicht schämen. Aber man selber empfindet vielleicht so ein Gefühl von Scham, weil man es selber nicht wertschätzen kann oder nicht gut findet, wie man ist. So, und warum ist das so wichtig? Ich bin ja mal ein großer Freund davon, komplizierte Sachverhalte auf so ganz einfache Basisthemen runterzubrechen.
Sehr gut.
So, und wir müssen uns immer vorstellen, alles, was wir im Leben machen, dahinter gibt es gewisse Gründe. Man könnte das Motivatoren nennen oder auch ein bisschen anders. Ich nenne es, wir haben einfach von Grund auf psychische Grundbedürfnisse. Und diese psychischen Grundbedürfnisse prägen unser Leben. Körperliche Grundbedürfnisse kennen wir. Hunger, Pipi, Kalt. Und dann gibt es aber auch psychische Grundbedürfnisse. Und psychische Grundbedürfnisse sind zum Beispiel Sicherheit, Kontrolle, Wertschätzung, teilweise auch Autonomie, Unlustvermeidung und so weiter. So, und danach richten wir unser Leben aus. Und wenn ich eben erfahren habe, ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Kontrolle und Wertschätzung bekomme ich dann, wenn ich ticke, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich daran was ändern würde. Jedenfalls nicht ohne Not. Und deswegen könnte man sagen, ich sag's mal so, es gab für mich einen Moment in meiner eigenen Ausbildungstherapie, wo ich gemerkt habe, ja, ich mache das ganz gut und ich mache das auch für die Patienten und ich kümmere mich um die. Aber tief in meinem Herzen drin mache ich das auch ein bisschen für mich selber. Also ich mache es, damit es mir gut geht, damit meine Grundbedürfnisse befriedigt sind, damit mein Selbstwert stabil ist, damit mein Gefühl nach Sicherheit und Kontrolle ausreichend bedient ist und so weiter.
Und wann ist das okay, das auch sozusagen aus dieser Motivation zu machen und wann nicht? Weil wir können ja jetzt reingehen und sagen, ja, ich habe ja eine Berufung, ich möchte was Sinnerfülltes machen, es gibt mir so viel. Oder eben, wie du sagst, ne, ich versuche hier ein Bedürfnis zu stillen, was ehrlich gesagt ganz woanders gestillt werden sollte. Wo ist da der Unterschied und wo ist die Linie?
Die Linie ist ganz einfach. Die Linie ist beim subjektiven Leidensdruck. Also von außen können wir immer ganz viele schlaue Tipps, Ratschläge und Ideen haben für andere Menschen. Wir sehen was, der Nachbar, dem geht's nicht gut und er macht irgendwas und sagt mal, Mensch, Hans-Jörg, jetzt mach mal Urlaub. Es spielt alles keine Rolle.
Ja.
Wenn Klienten zu mir in die Praxis gekommen sind, mit irgendeinem, ich nenne das mal Problem, also mit irgendeiner Belastung, dann geht es da nicht um Diagnosen, da geht es nicht um irgendein Medikament, was ich denen verschreiben will, sondern die erste Frage hat immer gelautet, leiden Sie darunter? Klammer auf. Oder könnte es zum Beispiel sein, Sie sind vom Partner hingeschickt worden oder von Ihrem Chef. Die finden das ein bisschen doof, aber Sie wollen es ja gar nicht anders. Also nicht ironisch gemeint, sondern Sie sind einverstanden damit. Also Leidensdruck spielt eine Rolle und Veränderungsmotivation. Aber das heißt, jeder der Zuhörer oder Zuschauer kann ja einfach mal gucken, wie es mir gerade geht im Moment, wie mein Leben gerade läuft, wie ich mich fühle, vielleicht auch, was ich für Gedanken habe, für Emotionen, wie mein Körperempfinden ist. Ist das okay für mich oder nicht okay? Leide ich gerade darunter, wie es mir geht? Punkt B, möchte ich es anders haben? Und wenn ja, wie? Und der dritte Punkt wäre dann noch, bin ich bereit, dafür teilweise Verantwortung zu übernehmen? Und dann zum Beispiel im Rahmen eines Coachings oder in einer Therapie oder einer hausärztlichen Beratung, was auch immer, mit Hilfe eines Dritten auf mich zu schauen.
Warum sagst du teilweise Verantwortung zu übernehmen?
Weil es ja, wie gesagt, einfach auch äußere Belastungsfaktoren gibt, die einfach total einfach so sind, wie sie sind. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich einen weit entfernt wohnenden nahen Angehörigen pflegen müssen. Zusätzlich zu meiner Praxisarbeit. In solchen Fällen geht es natürlich nicht darum, dass ich mal intensiv 30 Stunden Psychotherapie mache, sondern dass ich eher gucke, ganz konkret, wie kann ich im Alltag Belastung vermeiden? Wie kann ich mal Luft holen? Und natürlich, dann habe ich mir manchmal abends die Pizza bestellt, anstatt selber zu kochen. Oder ich kümmere mich um meine Bedürfnisse, indem ich sage, andere, nimmt mich mal in den Arm. Oder mir geht's gerade nicht gut, ich brauche mal ein paar nette Worte. Und wenn dann diese Belastungssituation vielleicht vorbei ist, dann kann ich ja immer noch gucken, was hat das mit mir gemacht und was hat das mit mir zu tun.
Super, danke für die Ergänzung, weil ich finde das nämlich auch ganz wichtig. Gerade wenn vielleicht auch in den digitalen Medien oft davon gesprochen wird, ne? Es ist alles unsere Verantwortung, wir haben das alles in der Hand, radikale Selbstverantwortung. Und genau das spielt ja da rein. Ja, klar, wir haben viel in der Verantwortung, wir können viel ändern. Aber genau wie du sagst, ich sehe das genauso, wir haben auch gewisse Faktoren, die können wir nicht und wollen sie vielleicht auch nicht ändern. Ja, also ich kann nicht
das
zu
meinen... Das ist völlig legitim.
Kann ich zu meinem wunderbaren Kind sagen, hey, jetzt, ne, geht mal, weil ich brauche das jetzt anders. Das funktioniert natürlich nicht.
Nee.
Soll es auch nicht.
Und einer Veränderung nicht zu wollen, das sage ich einfach nochmal, das ist total legitim. Ich bin ja ein großer Freund davon, eben nicht von höher, schneller, weiter. Und ich rede jetzt nicht nur von der Arbeitsbelastung und Arbeitsleistung, sondern auch vom großen Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo es ja auch laut sozialer Medien niemals endet. Man kann die Leiter immer weiter in den Himmel schieben. Und da aber auch irgendwann zu sagen, nee, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin einverstanden damit, wie ich bin. Ich bin vielleicht auch damit einverstanden, dass ich so eine kleine Macke habe im Bereich von Leistung und Beruf. Also ich bin damit einverstanden mittlerweile.
Ja.
Ich lasse es nicht mehr dazu, dass es mein Leben zerstört. Aber was weiß ich, meine Facharztausbildung oder mein Online-Business, das würde ja ohne diesen, man könnte es einen inneren Antreiber nennen, ja gar nicht funktionieren. Also es geht nicht darum, wenn man gesund werden möchte, also Healthy Performance heißt ja nicht, dass man all das, was einen antreibt, ausmerzt. Es geht nicht darum, sich durchzureparieren oder dass man falsch ist.
Es geht für mich immer darum, deshalb finde ich den Ausdruck gesunde High Performance oder Healthy High Performance auch so spannend, ja. Wenn wir das für uns umdrehen und sagen, hey, ich möchte ambitioniert sein, ich möchte erfolgreich sein, weil das war für mich lang der Knackpunkt, dass Menschen mir immer gesagt haben, jetzt mach doch mal langsamer, fordert doch nicht so viel vom Leben ein. Warum muss es der Umsatz sein? Was muss es jenes sein? Und wie alle Menschen trage ich natürlich ja auch meine Päckchen und Erfahrungen mit mir rum, ganz klar. Aber ich habe immer gemerkt, ich habe da einfach auch richtig Bock drauf. Ja, ich muss es immer gut eingrenzen, dass es nicht zu viel wird. Aber ich möchte auch nicht hören, jetzt mach doch mal langsamer und gib dich mit weniger zufrieden. Und daher kommt auch für mich so dieses Verständnis, eine gesunde High Performance ist, hey, ich darf ambitioniert sein, ich kann auch richtig Lust auf Leistung haben, die muss, und da spreche ich wirklich von dem Muss, aus der Gesundheit heraus entstehen, aus einem wirklich guten Baseline raus entstehen. Und das High, ja, in der High Performance darf eben nicht sein, ich knall mich dadurch, das Dopamin, Noradrenalin sind immer hoch bis im Himmel, sondern das High, ja, ist eher so, ich habe ein hohes Energielevel, weil ich so gut auf mich schaue. Und das finde ich so spannend, weil viele sind ja so in ihrer Hustle-Performance, dass sie denken, sie würden das so machen, aber gar nicht dahinter gucken können.
So, ja? Und du machst ja eine Sache anders. Du hast das so richtig, richtig schön in Worten ausgedrückt, was wir auch schon so ein bisschen im Vorgespräch hatten. Du machst Selbststeuerung. Und Selbststeuerung heißt nicht zwanghafte Selbstkontrolle, sondern das heißt so ein bisschen, ich sitze am Steuer meines eigenen Autos.
Genau.
Ich merke, was los ist in meinem Leben. Ich fahre dahin, wo ich hinfahren will, manchmal vielleicht mit 180, weil ich Bock drauf habe.
Schraub auch mal an der Wand lang.
An der Wand lang. Ich passe aber auf, dass ich keinen Totalschaden habe und vielleicht auch nicht geblitzt werde.
Ja, oder mich in Gefahr bringe.
Ich in Gefahr bringe. Ich suche die Tankstelle auf. Da gibt es auch nicht nur den schnellen Espresso, sondern vielleicht mal eine Massage.
Ja.
Das ist Selbstführung. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, man sieht doch Menschen auf eine Art und Weise an, ob das, was sie machen, nur aus so einem Art inneren Zwang passiert oder ob auch sowas wie eine Freude dahinter steht. Und Freude heißt, mich nochmal betonen, nicht nur Sinn. Also wenn wir von High Performance sprechen oder Healthy High Performance, geht es ja nicht nur darum, Dinge zu tun, die mega sinnvoll sind, weil da kann man sich prima verausgaben.
Und es macht auch nicht alles Spaß. Muss man.
Genau, und das ist das Ding von der Sache. Es darf ja auch Freude machen. Weißt du, wenn ich als Kind früher Spielzeugeisenbahn gespielt habe, da habe ich 3-4 Stunden am Stück spielen können. Und da habe ich auch viele Blicke gehabt. Und als ich dann in der Reha-Klinik gearbeitet habe als Oberarzt und ich musste den ersten Reha-Entlassungsbericht schreiben, da war ich nach 5 Minuten fix und alle und ich brauchte erstmal einen Kaffee und Süßigkeiten. Ja.
Ja.
Und das kann es doch nicht sein, oder?
Na, spannend, ne?
Mhm. Ja.
Ja, und ich glaube, wir dürfen hier auch die Realität wirklich reinbringen, ne? Genau wie das. Wir müssen wissen, warum wir es machen. Es muss nicht alles immer den tiefsten Sinn haben. Eben, wir müssen nicht durch unser, oder ist zumindest mein Anspruch, auch unternehmerisch gesehen, ja, ich muss wissen, warum ich die Dinge mache. Aber es ist jetzt auch nicht alles immer mit Leichtigkeit und easy peasy und nur mit Freude, sondern es gibt auch Dinge, wo ich sage, ne, Stichwort Steuer oder unangenehme Gespräche, was auch immer, ja, die machen mir keinen Spaß, aber die gehören dazu und es ist auch okay, genau mit dem Punkt. Ohne dass es mich in eine komplette Eskalation jedes Mal treibt, weil irgendwas anderes dahinter steckt.
So, und dann ist ja der Punkt, wir könnten jetzt ja vielleicht manche guten Gewissens fragen, ja, Jana und Elmar, ihr redet ja so schön darüber, aber wie wende ich denn das jetzt konkret auf mein Leben an?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Elmar. Gib uns den 5-Punkte-Plan.
Der 5-Punkte-Plan, wie du in 7 Tagen voll in deine Power kommst, genau. Ja, das ist aber so mega, weil ich hatte gestern selber einen Podcast aufgenommen mit einer psychotherapeutischen Kollegin und sie hat lang und breit erklärt, warum das mit diesen Quickfixes und 5-Punkte-Plan nicht funktioniert. Also das kann natürlich mal hilfreich sein, wenn man sich selber an einem Kühlschrankmagneten das und Zettel dran macht und was weiß ich, 7.30 Uhr, Viertelstunde meditieren, 18.30 Uhr, Tasse Kakao, das kann schon helfen.
Ja klar, warum nicht? Ja.
Genau, warum nicht? Es gibt einem ja Struktur. Aber den easy peasy High Performance Exit, das gibt es nicht, oder High Speed Exit. Ich würde sagen, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin tut schon etwas, weil sie uns zuhört gerade. Das heißt, du beschäftigst dich schon mit dem Thema. Du machst etwas, das nennen wir Psychotherapeuten mentalisieren. Das heißt, man könnte vereinfacht sagen, du denkst ein bisschen über dich und dein Leben nach. Du schaust wie so ein bisschen von außen auf dich drauf. Du hörst das, was Jana und ich sagen und guckst vielleicht oder belegst vielleicht, okay, wie ist denn das bei mir? Könnte das bei mir auch so sein? Habe ich sowas schon mal gehört? Haben mir andere schon mal gesagt, arbeite mal weniger? Oder haben mir andere schon mal gesagt, du siehst aber krank aus? Und wenn ja, wie habe ich da reagiert? Und ich würde sagen, ja, das ist vielleicht nur in Anführungszeichen der erste und der zweite Schritt, aber das ist der wichtigste. Also der wichtigste Schritt ist, mal so ein Check-in zu machen. Ein Check-in zu machen und zu mal gucken, okay, wie bin ich denn gerade aufgestellt? Vielleicht nur mal heimlich sich selber zu erzählen, bin ich gerade happy mit dem, was ich tue oder nicht. Das muss ja kein anderer wissen.
Okay, wir starten mit dem Check-in. Da steckt wahrscheinlich schon viel drin, wo wir merken, da sollte ich mal genauer hinschauen oder da ist was, was ich nicht greifen kann. Was mache ich mit meinem Check-in, wenn der jetzt nicht gerade so rosig aussieht?
Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schiebst es weg oder du bist neugierig. Wenn ich nochmal so an meinen eigenen Weg denke, gestartet ist alles mit so einem Check-in. Ich habe mal bei einer Fortbildung so einen Zettel ausfüllen müssen mit Koordinatensystem und so weiter. Und da sollte man eintragen, wie der Beruf gerade läuft und wie es einem körperlich geht. Und dann lag dieser Zettel vor mir und ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, das war ein Systemschock.
Weil dir das nicht so klar war oder weil du es so schwarz auf weiß vor dir gesehen hast?
Beides. Dadurch, dass ich es schwarz auf weiß vor mir gesehen habe, ist es mir, wie man so sagt, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe etwas gesehen durch diesen Zettel, 50 Zentimeter vor mir auf dem Tisch. Habe ich etwas bildhaft gesehen, da standen ja nicht irgendwelche Worte oder schlaue Kalendersprüche, da war eine Grafik, die ich selber erstellt habe. Und ich habe die Grafik gesehen und ich dachte, alter Verwalter, was ist denn hier los? Das heißt, es ist so ein bisschen, wenn ich in einen Spiegel geschaut hätte. Und in dem Moment hätte ich ja zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte sagen können, also so ein Quatsch hier. Weg damit, ab in den Aktenvernichter.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, es hat mich berührt. Es hat mich richtig berührt. Und ich bin dann irgendwie neugierig gewesen. Und dann habe ich auch so ein bisschen Pobacken zusammengekniffen. Nämlich, ich habe so ein bisschen meine Angst überwunden. Und ich habe gedacht, Mann, das ist doch total wichtig. Dem gehe ich mal weiter nach. Und dann habe ich das allererste Mal mich getraut, darüber, was da auf dem Zettel zu sehen war, mit jemand Dritten zu sprechen. Und dann ging alles seinen Gang.
Mir fällt es ein, das hat mal, ich glaube, eine Reiki-Heilerin zu mir gesagt, bei der ich irgendwann mal war. Und es ging gar nicht um die Methodik an sich, aber die sagte sehr trocken und sehr weltlich zu mir, als ich so sagte, oh, ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, bei dem Thema hinzuschauen. Und sie sagte so ganz trocken, ja, aber es ist ja eh da. Dann merkst du es einfach auf eine andere Art und Weise und kannst damit umgehen. Das hat mich damals total entlastet, weil ich früher immer so oft diese Sorge hatte und die sehe ich auch bei vielen Menschen um mich herum, so dieses, ich traue mich gar nicht, das anzufassen, weil, na, was ist denn in dem Päckchen alles drin, wenn ich das auspacke? Und deshalb wirklich auch nochmal so für alle, die jetzt zuhören, die Ermutigung. Ihr spürt das ja eh, irgendwas ist da, irgendwie in eurer Energie oder auch, ne, wie ihr euer Leben lebt. Und deshalb traut euch hinzuschauen, weil es ist schon da. Und wenn wir die Dinge aber dann in Worte greifen können, ja, dann können wir das Ganze auch verändern, anstatt das die ganze Zeit unbewusst wie so, ne, so einen schweren Rucksack hinter uns herzuschleifen, der unser Leben wirklich massiv beeinträchtigt. Und wir denken, nur weil wir nicht hingucken, ist er irgendwann weg. Das wird einfach nicht funktionieren.
Ich finde das super wichtig, dass du das gerade sagst. Und ich greife das einfach nur mal kurz auf, weil das ja wirklich, naja, nicht nur bei all meinen Klienten, sondern auch bei mir selber eine Angst war. Und wenn da Klienten bei mir in die Praxis reinkamen und sagen, naja, Herr Battenberg, eigentlich merke ich schon, das passt gut und ich möchte das gerne, aber ich habe so richtig Schiss in der Büchse. Ich habe so richtig Angst. Wer weiß, was dann passiert? Gehirnwäsche, was geschieht denn in meinem Leben? Und dann habe ich denen gesagt, das ist natürlich vielleicht nicht 1000%ig korrekt, aber vielleicht so 99,9%. Ich habe gesagt, wissen Sie, wenn wir über diese Themen reden, es werden nur Dinge zutage treten, die auf die ein oder andere Art und Weise sowieso schon nicht nur da sind, also existieren, sondern wirksam sind. Das ist, wie wenn ihr so, und ich habe in meiner Praxis immer so einen Spielzeugelefanten gehabt. Und den Spielzeugelefanten, den habe ich dann immer unter den Teppich drunter geschoben. Und da hat man dann bei dem Teppich so eine Wölbung gesehen. Und da habe ich gesagt, das ist das Ding. Und die Frage ist doch jetzt, lassen wir den Elefanten da? Und das ist völlig in Ordnung.
Mhm.
Es ist völlig in Ordnung zu sagen, ja, ich weiß das jetzt alles, ich höre den Podcast hier, das genügt mir, weiter möchte ich nicht gehen. Ich finde das völlig in Ordnung, ich bewerte das überhaupt gar nicht. Wenn ich dann aber mal nach und nach vorsichtig sage, okay, ich lupfe mal den Teppich, ich gucke mir das vielleicht irgendwie an, dann kann das natürlich unangenehm werden. Und gerade beim Thema, was wir heute haben, wenn ich mich ganz tiefgehend mit meinen Prägungen befasse, warum bin ich denn so, wie ich bin? Das kann schwierig werden. Da können Erinnerungen hochkommen, da kann Schmerz hochkommen, Traurigkeit, Wut, Gefühl von Ungenügen, Scham, was auch immer. Aber es kommt ja nicht hoch, weil es einem eingeredet wird, es ist ja eh schon da.
Ja.
Und wenn ich es mir anschaue, wie du es ja gerade gesagt hast, dann wird das Ganze so ein bisschen handhabbarer. Dann kann ich damit anders umgehen.
Das ist so. Meine abschließende Frage dazu, Elmar, ist, wenn ich jetzt hier sitze und dieses Gespräch höre und das macht es mit mir und ich merke, ja, der Elefant unter diesem Teppich ist da und ich bin jetzt auch bereit, den Teppich mal hochzuheben. Woher weiß ich, wenn das ganz neu für mich ist, diese Welt, wen ich mir als Unterstützung hole? Sollte ich immer zu einem Arzt, Ärztin gehen, Psychotherapeutin? Kann ich das selber angehen? Hast du da so, ich sag mal, eine kleine Leitplanke, innerhalb von der man das am besten für sich abschätzen kann? Oder wie gehe ich vor? Weil es gibt ja tausend Sachen, die man machen könnte. Wir haben ja auch noch den großen Markt der Selbstoptimierung, ja, wo ich vielleicht auch schnell reinfallen kann. Was sind so vielleicht ein, zwei konkrete Tipps, die du noch heute auf den Weg geben kannst?
Ich könnte natürlich als Arzt und Psychotherapeut ganz viele konkrete Tipps geben. Und wenn ein Klient zu mir in die Praxis kommt, dann gibt es immer so ein paar Handouts, wo ein paar Dinge erklärt sind.
Mhm.
Und das ist auch ganz gut, weil Erklärungen geben Struktur und Orientierung.
Ja.
Das ist das eine. Und dann gibt es aber noch was anderes. Ich sage immer, es ist total wichtig, sich selbst nicht zu überholen. Und mir wird ja häufig die Frage gestellt, ja, was ist denn Psychologe oder medizinischer Psychotherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie und so weiter und so weiter. Dann denke ich immer, entscheidend ist, dass ihr den Weg geht, der sich für euch stimmig, richtig und sicher anfühlt.
Stimmig, richtig und sicher. Das muss ich nochmal kurz wiederholen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Ja.
Also sich nicht zu irgendwas zwingen. Ich kann ja einfach, am bildhaftesten kann es von mir selber erläutern. Es gibt natürlich auch Themen, die ich immer noch habe und manchmal versuche ich ja krampfhaft das irgendwie mit mir alleine auszumachen. Ja, natürlich logisch, die Lösung irgendwie zu finden. Und manchmal klappt das natürlich, indem ich mich selber an die Hand nehme, was auch immer. So. Und aber manchmal klappt es auch nicht. Und manchmal, ja, falle ich dann vielleicht auch mal rein und kaufe irgendein Produkt oder ein Coaching, was sich im Nachhinein als falsch rausstellt.
Mhm.
Macht ja gar nichts. Man muss ja nicht gleich von Anfang an sofort einen Jackpot haben. Mir persönlich geht es aber immer dann am besten, wenn ich den Weg gehe, der sich für mich richtig und stimmig und sicher anfühlt. Beispielsweise, ich habe da ein heißes Thema am Start, was mir vielleicht auch unangenehm ist, unter dem ich leide, was mir Druck macht, was ich nicht selber gelöst bekomme. Natürlich möchte ich da mit jemand anderen draufschauen, weil ich einfach weiß und gelernt habe, das hilft mir. In dem konkreten Beispiel suche ich mir dann aber natürlich ein Gegenüber, mit dem ich mich wohlfühle. Und ob das dann der Nachbar ist oder die beste Freundin oder Schatzi oder der Psychotherapeut 3 Kilometer in der Praxis oder meine Hausärztin. Da steht auf einem anderen Blatt. Und es kann sich im Laufe der Zeit auch noch weiterentwickeln und ändern.
Ja. Super Punkt. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so erwähnt hast, weil ich glaube, das ist für viele unglaublich schwierig, oder? Weil mit was gehe ich wohin? Dann haben wir natürlich noch ganz viele strukturelle Themen. Wo bekomme ich denn überhaupt die Möglichkeit hinzugehen, etc.? Aber genau wie du sagst, wo ist mein Startpunkt? Was funktioniert jetzt für mich? Und dann das wahrscheinlich am Ende des Tages auch wie eine Reise sehen, oder? Ich habe verschiedene Weggabelung, ich habe verschiedene Destinationen, es wird immer wieder was Neues kommen, Schlaufen drin haben. Also letztendlich ist das ja auch irgendwo unsere Lebenslinie und nicht Wir fahren ja nicht in die Garage und reparieren was und danach, ne, haben wir wieder den TÜV für was weiß ich, wie viele Jahre man den hat. So funktioniert das ja Gott sei Dank auch.
Manchmal habe ich mir das genau so gewünscht.
Das glaube ich. Ich kenne das auch, natürlich. Wäre viel einfacher. Ne? Wäre halt schön eindimensional. Problem, Lösung, fertig. Aber das funktioniert natürlich bei uns Menschen nicht.
Ja, und aber diesen Weg zu gehen, das möchte ich ja jedem sagen. Also ist es ja vielleicht immer noch für manche so ein Malus, zum Therapeuten zu gehen oder zum Arzt und sich anzuvertrauen. Ich kenne niemanden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der diesen Schritt gemacht hat und ihn bereut. Es gibt natürlich manche, die vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Behandlern. Das gibt es natürlich. Aber letztendlich ist es ja ein Entschluss von dir selber, für deinen Weg zu gehen. Und das finde ich unglaublich mutig. Das möchte ich einfach mal so sagen. Es mag ja sein, dass man manche Wege aus der Not herausgeht. Aber den Weg zu gehen, Hut ab, Respekt von mir.
Zu 100%. Elmar, ich könnte ja noch den ganzen Tag mit dir reden. Gar keine Frage. Aber mich würde interessieren, wir haben jetzt ganz viel in dem wirklich ganz spannenden Themenkomplex aufgegriffen und an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du wirklich die Gabe hast, das so runterzubrechen auf praktische, konkrete Dinge. Man kann ja da auch sehr komplex bleiben. Aber bevor wir gleich zum Schluss kommen, gibt es denn irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, irgendwas, was wir noch unseren HörerInnen mitgeben sollten, dass für dich dieser Themenkreis, den wir heute hier angeschnitten haben, geschlossen ist?
Ja, hätte ich.
Her damit.
Ich sag dir mal, was für mich letztendlich der Gamechanger war, auch wenn ich da so ein bisschen ungerecht werde, weil es wäre nicht gegangen, wenn ich das vorher schon gemacht hätte. Ich musste erstmal einen langen Weg gehen, um dahin zu kommen. Das wissen ja vielleicht manche, wenn man Psychotherapeut wird, muss man selber in Therapie gehen und das war alles super. Viele 100 Stunden. Und ich war aber lange in dem Gedanken drin und vielleicht kennen das auch manche Hörer. Mit mir ist was nicht in Ordnung, ich muss mich korrigieren, ich muss mich reparieren und so weiter. Und ja, man handelt manchmal aus Angst und Schmerz heraus und verhält sich ungünstig, verletzt manchmal andere Menschen oder sich selber. Aber die Erkenntnis, dass das gute Gründe hat, warum ich so bin, wie ich bin, das war nicht nur was Kognitives, Verstandesmäßiges, es ist noch mehr passiert. Und das ist, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, nämlich, ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich stehe an meiner Seite, genauso wie du sagst. Du stehst dazu, du bist eine ambitionierte Frau, hast du gesagt. Und der Witz ist nämlich, wenn ihr Zuhörer und Zuschauer merkt, etwas in eurem Leben läuft vielleicht gerade nicht optimal, dann ist es wahnsinnig hilfreich, sich dafür nicht auch noch zusätzlich einen auf den Deckel zu geben, sondern nicht streng, vielleicht an die Hand nehmend und führend, von Grund auf aber wohlwollend an der eigenen Seite zu stehen. Das war für mich nach langer, langer Zeit ein ganz, ganz entscheidender Erkenntnis. Nicht gegen sich selber in den Krieg zu ziehen.
Danke für die Ergänzung. Ganz wichtig. Kann ich dick und fett unterschreiben. Immer, ich schließe meine Interviews immer ab mit einer Frage, die jemand anders dagelassen hat.
Bin schon gespannt, was kommt.
Ich habe sie vorhin schon gelesen und sie passt wirklich wie die Faust aufs Auge.
Na.
Weil die lieber Podcast-Interviewgast, wenn du bei Jana im Interview bist, habt ihr sicher ein tiefgehendes Gespräch gehabt. Wenn du auf das Gespräch schaust, wie hat das Thema Mut in alles, was du erzählt hast, in deine Erfahrung mit hineingespielt und was ist Mut für dich?
Boah, weißt du, was gerade passiert? Ich habe ja Gott sei Dank hier mein Fred Perry Jacket an.
Ja.
Ich habe Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Ich habe Gänsehaut.
Und weißt du, das Spannende ist, ich habe die Frage heute schon bei der Vorbereitung gelesen. Und da hat die gar nicht, also ich habe sie gelesen, dachte so, ja, smarte Frage. Aber jetzt in dem Gespräch resoniert die natürlich nochmal ganz anders. Deshalb bin ich jetzt unfassbar gespannt. Wie wichtig war Mut für dich auf deinem Weg und was bedeutet Mut für dich?
Ohne ein mutiges Versprechen, mir selbst zu geben, ohne zu sagen, Elmar, egal was kommt, ich gehe meinen Weg, wäre nichts passiert. Und Mut ist mal ganz wichtig. Das ist ja nicht irgendwie eine Charakterstärke, die man hat oder nicht. Sondern jetzt hole ich nur zum letzten Mal den Psychotherapeuten raus. Wir sagen, ohne Angst kein Mut. Das heißt, einfach irgendetwas schaffen, was man eh schon gut kann, das ist ja kein Mut.
Ja.
Sondern Mut ist die Fähigkeit, sich selbst zu führen und Dinge zu tun, die man tun oder erreichen möchte, obwohl man Angst, Unsicherheit und Blockaden hat.
Was für ein Abschluss. Vielen Dank für diese Worte und diese tolle Frage, die hier so reinpasst und die du so schön beantwortet hast. Elmar, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich bin mir sicher, dass das ganz vielen Menschen eine Riesenunterstützung ist. Und
Danke. Alle
Hörerinnen und Hörer, schaut unbedingt in die Shownotes, schaut euch an, was Elmar macht. Denn Elmar und ich sind jetzt gar nicht so sehr in seinen beruflichen, aktuellen Weg hineingegangen. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie Elmar da auch unterstützt und wahrscheinlich an diese Themenpunkte auch anknüpft. Magst du uns da kurz was erzählen zu?
Ja, ich kann auch von zwei Dingen erzählen.
Gerne.
Du hast ja gesagt, auch von praktischen Tipps. Und ich bin ja, wie du gehört hast, eigentlich kein großer Freund von praktischen Tipps. Aber es gibt ja Sachen, die tief wirksam sind und trotzdem gut und schnell helfen. Und eins davon ist PEP. PEP ist eine Technik zur emotionalen Selbsthilfe. Die hat ein deutscher Psychiater entwickelt. Man könnte sagen, vielleicht kennen manche von den Hörern EFT, sich das Abklopfen und Affirmationen vorstellen. Und PEP ist sozusagen die professionelle psychotherapeutische Weiterentwicklung. Und weil mir PEP so hervorragend geholfen hat, bin ich ein extrem großer Freund. Und ich habe daraus so einen kleinen Minikurs entwickelt, wo man eben genau das lernt.
Diese
emotionale Selbsthilfe, von der ich am Ende gesprochen habe, an der eigenen Seite zu stehen. Nicht mehr gegen sich selbst zu kämpfen.
Ja.
Mit sich selber zu vertragen. Sich selbst zu stärken. Und sicherlich auch sich selbst zu verzeihen. Das ist ein Tool-Kompendium in einem kleinen Minikurs zusammengefasst.
Super. Das war die erste Sache.
Genau. Und das zweite, das hat auch viel mit Mut zu tun. Das hat ganz viel mit Mut zu tun. Ich habe mir in 2020 mal irgendwann, nicht in 2020 habe ich mir vorgenommen, Elmar, ich möchte mal ein Retreat gehen. Und ich habe letztes Jahr im Oktober in Vorarlberg im kleinen Walsertal in Österreich habe ich mein erstes Retreat gegeben. Also warum ist das wichtig? Ich habe euch ja vorhin gesagt, menschliche Beziehungen sind entscheidend. Und natürlich können wir durch Selbstlernkurse, durch Bücher, durch Online-Coachings und so weiter. Das meine ich völlig ohne Ironie. Das biete ich ja auch an. Ich habe es selber auch gemacht, total viel lernen. Aber der 1-zu-1-Kontakt in einem geschützten Raum ist nochmal was anderes. Und wenn ihr Lust habt darauf, schreibt mich einfach an. Gibt die Möglichkeit an der Ostsee und in den Alpen, da im Allgäu, Kleinwalsertal mit mir, in Form von so einem Retreat zusammenzuarbeiten. Da würde ich mich total freuen.
Ach, das Kleinwalsertal ist so ein schöner Ort.
Bist du's, ja?
Ja, ja. Und da, wenn ich mir dann vorstelle, dann da noch so ein Retreat und da reingehen zu dürfen in einem geschützten Rahmen, das ist natürlich großartig. Super. Wir verlinken da drauf, ganz klar. Schaut euch an, was Elmar macht. Elmar gibt auch immer ganz viele spannende Insights auf Social Media. Und Elmar, ich kann dir nur ein großes Danke aussprechen. Ich glaube, es darf nicht sein, dass wir uns erst in 2 Jahren wieder hören, sondern etwas öfter. Und jetzt möchte ich dir wirklich erstmal danken, dass du hier meine Zuhörerinnen und Zuhörer so unterstützt hast.
Bitte, bitte. Vielen Dank für die Einladung.
Wie schön, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und ich hoffe natürlich sehr, dass du hier einiges für dich mitnehmen konntest. Wie immer, schreib mir gerne per E-Mail oder über die sozialen Medien, was für dich die größten Insights waren oder wenn für dich noch Fragen offen sind. Ich möchte dich auch ermutigen, wirklich einmal hinzuschauen, was Elmar für spannende Arbeit macht. Ich persönlich nehme da nämlich immer ganz viel für mich mit und die Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Eine Information noch für dich, begleitend zu den Podcast-Episoden gibt es dann auch immer wieder vertiefende sogenannte Podcast-Letter. Das sind Newsletter, in denen ich dann nochmal tiefergehend auf das Thema eingehe und natürlich auch die Frage beantworte, die mein Interviewgast in diesem Interview auch beantwortet hat. Es lohnt sich also, du kannst dich jederzeit auf meine Homepage in den Newsletter eintragen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als schön, dass es dich gibt, schön, dass du heute mit dabei warst und wir hören uns quasi im nächsten Podcast wieder. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode des Healthy High Performance Podcast dabei warst. Wenn diese Folge für dich hilfreich war, dann habe ich genau eine Bitte an dich.
Teile sie bitte mit Menschen in deinem Umfeld, die davon auch profitieren könnten, und hinterlasse mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. So können noch mehr Menschen diesen wertvollen Podcast für sich finden und auch in ein gesund ambitioniertes Leben ohne Hustle, ohne Burnout hineingehen. Vielen Dank und ich freue mich, dass wir uns hier ganz bald wieder hören.